Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ich will nichts mehr dazu sagen, nehmen Sie es nicht persönlich.
Kennen auch nicht alle von sich so.
Eins, zweitens, sage ich nichts mehr, sagst du noch was?
Wenn's der Chef verlangt.
Man kann auch mit den positiven Dingen rausgehen.
Na, ich bin fertig, danke. Na, früher haben wir sie die Spritze in der Mischmaschine gemacht. Kostet ja nichts, ne?
Ja, und ist trotzdem was aus dem Garten.
Würde ich jetzt nicht viel Geld draufsetzen.
Das ist eine steile These, ich weiß.
Ja, ist ein guter Satz.
Ja, 100%.
Klassiker.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Mit Thomas Maurer, mir gegenüber.
Und Thomas Schick, praktisch folgerichtig mir gegenüber.
Ganz richtig. Du hast die Positionen richtig vergeben und ich würde sagen, starten wir gleich rein in die Besprechung der wichtigsten Themen der letzten Tage und vielleicht auch noch der kommenden Tage.
Mach auch das noch.
Hungersrevolten in Kuba, so schreiben mehrere Medien, denn man muss sich ja ein bisschen darauf einlassen, Cuba Libre ist nach wie vor ein mehr oder weniger genießbares Getränk, aber hat absolut nichts mit der Wahrheit zu tun. Der Staat wird nach wie vor autoritär regiert und entsprechend wenig gesicherte Informationen gibt es darüber, über das, was wir jetzt mal als Hungersrevolten in Kuba bezeichnet haben. Bedingt durch US-Sanktionen, das sollte man immer wieder dazu erwähnen, gibt es einfach multiple Versorgungsengpässe auf der Karibikinsel und die führen jetzt eben auch dazu, dass Grundnahrungsmittel knapp werden und die Menschen auf die Straße gehen, um gegen das Regime zu protestieren. Was macht man dann natürlich als autoritäres Regime? Man sperrt das Internet, postet nur noch gefälligen Content, aber selbst die offizielle Seite, zum Beispiel Cuba Debat, spricht mittlerweile davon, dass es eine Benzinknappheit und Stromausfälle gibt. Also da könnte sich jetzt viele, viele Jahre nach Fidel Castro und der Truppe des 14. Mai tatsächlich noch so etwas wie eine neue Bürgerbewegung vielleicht sogar in Kuba entwickeln. Miguel Díaz-Canel ist ja tatsächlich als Nachfolger der Castro-Brüder nicht wirklich im Amt angekommen, ist ein klassischer kommunistischer Apparatschik, würde man jetzt mal sagen. Und zudem ist die Flucht von jungen, halbwegs gut ausgebildeten Menschen aus dem Land in den letzten Jahren wieder enorm angestrieben. Gut eine 500.000 Menschen hat in den letzten 3 Jahren das Land verlassen. Also ich fürchte, da tut sich noch auf einer im Grunde wunderschönen Insel ein wirkliches menschliches und vielleicht sogar politisches Drama auf.
Ja, ich meine, es ist nicht die einzige. Haiti hätte auch das Potenzial, eine wunderschöne Insel zu sein, aber das ist nochmal ein separates Thema. Ja, in Kuba wird es wohl so sein, also ich sage mal, diese Grundsympathien für die kubanische Revolution, die es auch bei uns immer gegeben hat, die hat es, ich sage, zumindest vor 20, 25 Jahren weitgehend auch in Kuba noch gegeben. Also auch, glaube ich, dass auch die Leute, die unzufrieden waren, im Zweifelsfall trotzdem noch zu schätzen gewusst haben, dass sie einigermaßen von der klassischen rechten südamerikanischen Militärdiktatur befreit wurden, dass gegen Massenarmut bei aller Schwierigkeit einiges unternommen wurde, das Ausbildungsniveau super ist. Also das war sehr wagler und das hat aber natürlich, also das war nicht wagler, sondern ambivalent, aber war sicher auch noch getragen von diesem Mythos des Aufstands von dem sehr charismatischen Fidel. Der Raul war ja auch schon jetzt da irgendwie eher die zweite Geige und hat dann auch schon ein wenig armselig gewirkt. Also ich glaube, das war nicht nur europäische Projektion und Revolutionsromantik. Ich war einmal vor 17 Jahren, glaube ich, drei Wochen dort. Und natürlich bist du ein Depp, wenn du glaubst, dass sich dir das Innere eines Landes noch dazu eines, wo ein bisschen gerechtfertigtes Misstrauen herrscht mit der freien Meinungsäußerung, das erkunden kannst. Aber da war das irgendwie, da gab's das sozusagen noch in einer Balance, wenngleich schon in Schieflage. Und ich glaube, dass es mittlerweile wahrscheinlich kippen wird, weil natürlich auch insofern ein bisschen die Kubaner das Opfer des eigenen Erfolgs werden, weil ja tatsächlich das Ausbildungs- und Schulniveau extrem hoch immer war.
Absolut,
also herausragend, vor allem für lateinamerikanische Verhältnisse, aber auch in jedem internationalen Vergleich. Und die Leute gehen halt jetzt weg, weil die können tatsächlich woanders was anderes anfangen. Und die Bauern und Fischer, die es gibt, nicht. Und die Industriearbeiter, die sicher großartig darin sind, irgendwelches Maschinenparks aus den späten 40er Jahren irgendwie am Laufen zu halten, das ist halt sind Fähigkeiten, die sicher beachtlich und bewundernswert sind, aber sonst auf der Welt kaum noch wo gebraucht werden.
Absolut. Und das Problem mit der Versorgungsengpässen, das ist ja auch eines, das schlägt jetzt wirklich um sich. Sogar die Granma, großes kubanisch-kommunistisches Parteiorgan, schreibt mittlerweile darüber, hay alternativas para enfrentar la inseguridad alimentaria global. Also sprich, man will auf Alternativen hinweisen, um der Versorgungsengpass, also um der Ernährungsversorgungsengpass, und zwar global denen zu begegnen. Und das finde ich schon mal spannend, dass man dort dieses Thema natürlich in klassisch Apparatschik-Form verklausuliert aufnimmt und über Ernährungssouveränität spricht, Ernährungserziehung im Einklang mit einer Agenda 2030, dass sich das Land eben selbst ernähren will und den Lebensmittelsektor jetzt mal wieder als zentralen Punkt der eigenständigen Wirtschaft definiert. Also jetzt vom rein volkswirtschaftlichen gesprochen, da ist schon wirklich was im Werden. Muss man aber umgekehrt auch sagen, es ist schon vielleicht auch nicht schlecht, dass sich dieses Land, andere Länder machen es ja nicht, Klammer zu, Gedanken über die Ernährungssouveränität macht, weil die haben dann jetzt zumindest mal eine Idee dahinter, dass sie das erreichen müssen. Ich glaube, das ist in ganz vielen Staaten Europas nicht wirklich der Fall, dass man sie jemals wieder selbst ernähren könnte. Da gibt es zu wenig Anbauflächen, da gibt es eine Überversorgung mit Fleisch, zum Beispiel in den Niederlanden. Ja. Aber de facto kannst du ja so nicht satt werden auf eine gesunde Art und Weise und ausgewogene Art und Weise.
Ja, ich denke, die Anbauflächen in Europa würden bei vegetarischer Ernährung auf jeden Fall noch ausreichen. Aber das ist halt der Fall. Du kannst halt sozusagen das dreimal die Woche Schnitzel, das ist zwar erstaunlicherweise vor der Wahl noch nicht in den Verfassungsrangplans geschafft hat, aber schauen wir, die nächste Legislaturperiode stimmt diesbezüglich sehr zuversichtlich. Ja, ich meine, die Kubaner lernen das ist sicher gerade auf die harte Tour. Ich meine, das war halt immer schon, das findet man natürlich als Außenstehender oder als Tourist charmanter, als wenn man dort lebt. Ne? Die virtuose Kunst des Dauerimprovisierens, des irgendwie Durchwursteln, des wieder die Widerstände und Sackgassen des eigenen Landes irgendwie die Sachen trotzdem am Laufen halten. Das hat sicher einiges vom kubanischen Zauber ausgemacht, aber das läuft dann irgendwann einmal ja an ein Ende. Und wie es jetzt tatsächlich ums Potenzial der Ernährung in Kuba aus eigenen Kräften anstatt, das weiß ich nicht. Ich meine, wie alle diese Länder war das irgendwann einmal eine ökologisch ruinierte Rohrzuckermonokultur. Davon ist mal einiges weg. Die großen Tabakanbaugebiete sind noch geblieben, aber ich glaube, das ist eines der wenigen funktionierenden Exportprodukte, weil die kubanische Zigarre, wie ich mich aus meinen nikotinaffinen Tagen erinnere, tatsächlich eigentlich schon irgendwie genau dieses bisschen mehr kann als die anderen, finde ich, aber ich bin auch kein Experte. Und ja, natürlich könnte man dort Erdäpfel auch machen, aber das ist dann halt die Frage, wie gescheit das jetzt volkswirtschaftlich ist. Glaube mich erinnern zu können, dass der Kubaner der Tatsache, dass man Sachen aus dem Meer auch essen kann, relativ reserviert gegenübersteht. Ich glaube, da gab es mal eine Kampagne, wo Fidel persönlich jeden Tag, jede Woche einmal im Fernsehen Langusten gegessen hat oder so, um seinen Mitkubanern den Eindruck zu vermitteln, das geht. Wobei, ob das jetzt gescheit ist, dass man dann beginnt, das Meer vor Kuba leer zu fischen, ist wieder die nächste Frage. Ich bin froh, nicht kubanischer Ernährungsminister sein zu müssen, aus vielen Gründen. Meine mangelnden spanischen Kenntnisse sind dann nur einer der marginaleren.
Ja, wobei in dem Fall haben sie die Kubaner auch elegant lösen können. In Kuba gibt es ja tatsächlich Schweine, die noch wild am Strand leben und den ab und zu im Meer baden können. Das heißt, du kannst ja dann als Meeresgetier dort auch noch das Schwein, das klassische an jeder Straßenecke gegrillte Schwein als kubanisches Grundnahrungsmittel vermitteln.
Ja, da habe ich wenigstens was dran.
Jugend von heute.
Falls Sie sich jetzt auch so alt fühlen wollen, wie Thomas Maurer und ich, die noch beide jeweils zu Zeiten von Fidel Castro auf Kuba waren, dann hätten wir eine Schlagzeile für Sie. Nach 30 Jahren hängt Sylvester Stallone wieder in den Seilen. Und zwar nicht als Rocky Balboa, sondern als Cliffhanger. Denn der zweite Teil des Bergsteigerfilms wird kommenden Sommer in den Südtiroler Dolomiten gedreht. Und da wurde ja auch der erste Film gedreht. Aber da gibt es jetzt einen ganz dramatischen Plot-Twist, abgesehen davon, dass der Herr halt 30 Jahre älter ist. Waren es im Original noch ein virtueller Schauplatzwechsel vollzogen in die Rocky Mountains, spielt man jetzt den Film auch wirklich in den Dolomiten. Grund dafür ist natürlich eine umfassende Filmförderung, die jetzt auch dazu führt, dass in Wien immer wieder sogenannte Hollywood-Stars zu sehen sind, irgendwo auf der Straße oder bei Dreharbeiten. Aber ich finde, gerade bei Cliffhanger 2 zeigt sich etwas, was man auch sonst in vielen Teilen des Lebens sagen soll. Bitte machen Sie das nie im echten Leben, weil Sie im TV sehen, weil ein 77-jähriger Extrembergsteiger, das ist einfach nicht gesund und führt letzten Endes nur dazu, dass die Bergrettung wieder auswandern muss. Ausrücken, nicht auswandern.
Ja, also ich habe ja auch, ich glaube, Cliffhanger habe ich einmal so halbwegs gesehen und das ist jetzt, glaube ich, nicht eines der bleibenden Filmkonzerte.
Na schon. Also ich war 12 und ich habe ihn cool gefunden. Ich war 12 und ich habe ihn cool gefunden, als ich ihn gesehen habe.
Wenn ich mich richtig erinnere, macht er Freeclimben, aber mit so einer Art größerer Schuhe, was nach allem, was ich darüber weiß, keine gute Idee ist.
Naja, er macht es aber auch im Schnee und ansonsten würden ihm ja die Zehen abfrieren, also so gesehen.
Achso, naja, dann, ja, natürlich. Also ja, ich weiß nicht, ob nicht der Film, wo er Profi am Drucken als Sport ausübt, fast der bessere ist. Insofern, also das
Over the Top, ja, auch ein Klassiker.
Dass Rocky endlose Fortsetzungen gezeugt hat, verstehe ich besser. Dass Cliffhanger plötzlich eine Fortsetzung hat, ist schon wirklich verblüffend, nämlich mit dem 77-jährigen Extrembergsteiger. Mir ist gerade eingefallen, kleiner cineastischer Fun-Fact, aber es hat eine gewisse Verwandtschaft. Als sie Die Hard gedreht haben mit dem Bruce Willis, musste zuletzt noch ein Hindernis beseitigt werden, weil Die Hard basiert auf einer Romanvorlage. Und der Roman war Teil einer, wenn nicht Serie, sondern zumindest von zwei Romanen mit dem gleichen Protagonisten. Und einer dieser Romane wurde bereits weitaus früher verfilmt. Und zwar mit Frank Sinatra. Und deswegen musste man vertraglich die Rolle des John McClane, die dann Bruce Willis geführt hat, dem damals, glaube ich, ebenfalls 77-jährigen Frank Sinatra, zuerst einmal anbieten. Und im Gegensatz zu Sylvester Stallone jetzt hat Frank Sinatra damals vernünftigerweise abgelehnt.
Ja, das ist eine beeindruckende Geschichte und Ausflug in die Kulturgeschichte des Kinos. Falls Sie einen weiteren Ausflug in die Kulturgeschichte des Kinos machen wollen, schauen Sie sich wieder mal einen Terence Hill-Film an. Der Mann wird dieser Tage 85 Jahre alt, kann Ihnen den Link zu der spannenden Geschichte noch nicht in die Shownotes stellen, weil die erscheint eben erst am Sonntag, so glaube ich, und wir zeichnen schon zwei Tage früher auf. Aber ich glaube auch, Vier Fäuste gegen Rio, ja, da geht dein Herz auch wieder auf.
Vier Fäuste für ein Halleluja.
Ja, das war der Lieber. Okay.
So Klassiker. Ich bin nicht mit dem gesamten Schaffen vertraut, aber natürlich in meiner Kindheit schon vieles davon sehr zu schätzen gelernt. Wobei ich bis heute nicht genau weiß, ob diese Wenzel-Lüdecke-Synchron-Geschichte eine Art perverses Meisterwerk darstellt oder ob das eigentlich nur deppert ist. Also, wobei, da gibt es, glaube ich, sogar eine Doku. Ich habe aber jetzt leider vergessen, wie der Mann geheißen hat, der die ganzen Dialoge geschrieben hat, auch für die zwei und so weiter.
Also Roger Moore und der andere, wer auch immer,
genau,
der zweite.
Genau, wo dann ständig am Pony verrückt werden oder sonst irgendwas. Aber natürlich die Kunst der Watschen-Pirouette haben wenige so anmutig zelebriert wie Terence Hill. Und seiner ersten Rollen war in einem der Karl May-Filme, ist er ab der Pfahl als, glaube ich, Kavallerieoffizier oder so.
Ja, und ist trotzdem was aus ihm geworden.
Ja, Terence Hill nämlich. Kennen auch nicht alle von sich sagen.
Je suis européen.
Niederlage für Wladimir Putin. Das war jetzt nicht unbedingt die Schlagzeile, mit der man gerechnet hat. Und sie ist in der Art natürlich auch nur sehr, sagen wir es mal so, als Zwischentitel an der einen oder anderen Stelle der Medien erschienen. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat nun natürlich die Wahl gewonnen, wie es sich für einen faschistischen Regimechef gehört, mit symbolträchtigen 88%.
Ob nicht diese 88% tatsächlich ein kleiner augenzwinkernder Gruß an die europäische Rechte ist, die ja tendenziell sehr verliebt in Herrn Putin, seine Kriegsführung und seine generelle, wie soll man sagen, gesellschafts- und geschichtsphilosophische Denkart.
Du meinst also, nicht nur Taylor Swift legt ihre Easter Eggs irgendwo rein, sondern auch Wladimir Putin macht das für seine Fans?
Ja, also ich denke, das kostet ja nichts. Ne? Mit 18, was ja auch seine Schlüsselzahl ist,
hätte das nicht gewonnen.
Hätte nicht gut ausgeschaut, aber 88, das kann man dann lassen. Ja,
ja, aber jedenfalls, es gab auch Orte der Welt, nennen wir es mal so, wo Wladimir Putin die Wahl nicht gewonnen hat. Und das waren zum Beispiel die Wahlsprengel Salzburg und Wien, wo man in dem Generalkonsulat bzw. in der Botschaft wählen konnte. Dort kam man nur auf 33,98% bzw. 21,09%. Und ich bin jetzt irgendwie in der Deutung der ganzen Sache noch mit mir selbst und eins, vielleicht kannst du mir da helfen. Einerseits habe ich mir gedacht, aha, okay, unsere russischen Mitbürger, die hier in Österreich leben, aber natürlich noch Staatsangehörige der Russischen Föderation sind und entsprechend ihrem Wahlrecht, das sie ja haben, Gebrauch gemacht haben, die haben dort ein Zeichen des Widerstandes gesetzt und haben gegen Putin und gegen Russland votiert, voll in Ordnung. Oder ist es dann vielleicht doch schon wieder ein bisschen komplexer und diese russischen Staatsangehörigen, die ja teilweise natürlich auch irgendwie im Staatsapparat verbandelt sind, als Spione oder Botschaftsmitarbeiter oder in sonstigen Teilen hier Expats, nennen wir es mal so, haben dann nur deswegen gegen Putin gestimmt oder das Ergebnis wurde so dargestellt, als hätten sie gegen Putin gestimmt, um hier sie weiter unbehelligt arbeiten zu lassen zu können und zu sagen, ja, die russische Diaspora in Österreich, die ist eh kontra Putin und die sollen da weiter hier in Frieden leben können und in Wahrheit unterminieren sie den Staat weiterhin.
Ist das eine steile These, ich weiß. Dass der Respekt der russischen Geheimdienste vor den österreichischen nicht groß genug ist, um ein so groß aufgezogenes Täuschungsmanöver in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Also wenn, wäre es eine Art Manöver für die, dass man so tut, als ob man in einem Land agieren würde, wo es eine funktionierende Spionageabwehr gibt. Ich weiß ja gar nicht, hast du Zahlen, wie viele russische Staatsangehörige überhaupt in Österreich leben? Weil, ich meine, wir haben natürlich das diplomatische Korps, dann haben wir vielleicht auch zumindest einen prominenten russischen Oligarchen, der auf seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten wartet und war sehr gemütlich und schon sehr lang und ohne dass jetzt irgendwie sich abzeichnet, dass das vielleicht einmal passiert. Aber
ja, also wir haben rund 33.000 russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,
ja,
beziehungsweise eben in der Föderation Geborene, die haben dann eben auch ihr Wahlrecht.
Ja, also das sind deutlich zu viele, als dass sie alle in offizieller Mission hier sein könnten.
So, ja, stimmt natürlich, ja.
Ja, also ist es vielleicht tatsächlich so, dass wenn man den Putin auch nicht wählen kann, der Impuls, ihn zu wählen, nachlässt.
Das könnte es natürlich sein. Oder
diesen Schluss, glaube ich, kann man legitim aus dem Ergebnis ziehen.
Ja, wobei man sollte dazu sagen, laut offiziellen Angaben der Wahlkommission waren es im Generalkonsulat Salzburg 1.400 Stimmen, die ausgewählt wurden, beziehungsweise Wahlkarten, die eben ausgegeben wurden. Also es war dann nicht so viel, muss man natürlich auch dazu sagen. Gell?
Aber trotz allem scheint also linientreues Personal die Minderheit geblieben zu sein.
Ja.
War ja theoretisch in einem Salzburger Wahllokal ja eigentlich sogar da. Aber es könnte ja sein, dass die angehalten sind, Handyfotos von ihren Stimmzetteln zu machen. Ich halte das sogar für gar nicht unwahrscheinlich.
Ja, zum Glück hat sich das in Österreich noch nicht durchgesetzt und freuen wir uns darauf, dass wir in diesem Jahr noch mehrfach zur Wahl gehen werden können. Und sofern Sie nicht irgendwie eine Wette laufen haben, Sie vermutlich auch niemanden ein Handyfoto von Ihrem Wahlzettel schicken werden müssen.
Ja, vielleicht Service-Tweet, wenn es der Chef verlangt, darf er nicht. Wer mir Kommunisten wählt, der kann sich woanders sein Brot.
Ja, die Dankelwahl, die besprechen wir dann in der nächsten Episode.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Es gibt auch gute Nachrichten von Donald Trump und ich finde, das sollten wir einmal bringen, denn er ist nämlich voll auf NATO-Kurs. Und wenn Sie sich die letzten 5 Minuten und unsere Ausführungen über Russland und deren System angehört haben, dann werden Sie verstehen, warum wir das, oder ich zumindest, das als relativ gute Nachricht bezeichnet, dass Trump auf NATO-Kurs ist. Der Blick berichtet zum Beispiel, Der Republikaner war in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem rechtsgerichteten britischen Sender GB News von Moderator und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage nach seiner Haltung zu dem Verteidigungsbündnis gefragt worden. Farage wollte wissen, ob Amerika in der NATO bleibe, wenn die anderen Mitgliedstaaten fair spielten. Und Trump antwortete, ja, 100%. Du siehst, lieber Thomas, da waren einige Keywords, warum ich diese Meldung überhaupt bis zu mir in meinen doch recht vollen Newsfeed geschafft habe, weil Farage und Trump treffen aufeinander. Da habe ich mir ein bisschen mehr was erwartet, aber ja, man kann auch mit den positiven Dingen rausgehen. Der große Zahler und Leister in der NATO will also offenbar auch unter Trump großer Zahler und Leister bleiben.
Ja, das sind ein paar. Naja, also erstens, was dann Donald Trump als fair empfinden würde, ist mal die erste nicht ganz ausdefinierte Frage. Zweitens, ob er heute noch weiß, was er gestern gesagt hat, ist die dritte. Ob er die Frage verstanden hat, ob er genau gewusst hat, was die Geräusche bedeuten, die ihm entweichen. Das sind alles ungeklärte Dinge. Und auch wenn er das alles noch weiß, ist es ihm im Zweifelsfall wurscht. Weil er, ich glaube, es ist circa 10 Tage her, dass er genau das Gegenteil behauptet hat. Also, es ist, das Faszinierende beim Trump ist ja eher mittlerweile, dass du oft, oder das zu Spekulationen am meisten Anregende ist, ob das jetzt tatsächlich eine neurologische Fehlfunktion ist, die zu dem bizarren Satz geführt hat, den er gerade geäußert hat, also welchen auch immer, also ich meine es nicht konkret den, sondern es gibt ja immer wieder welche. Also ob das jetzt beginnend Demenz oder allgemeine Konzentrationsunfähigkeit ist oder ob er es gezielt eingestreut hat, um nicht festgelegt werden zu. Also das Letzte, was ich sehe, war diese Geschichte mit There will be a bloodbath.
Ja, ich führe es ganz kurz raus für die Leute, damit sie am Stand sind. Trump wollte über irgendwas reden. Angeblich ging es um Autoindustrie und da sagte er über chinesische Autobauer und sie werden diese Autos nicht mehr verkaufen können, wenn ich gewählt werde. Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das Ganze. Das wird noch das Mindeste sein. Es wird ein Blutbad für das Land sein. Das wird noch das Mindeste sein. Aber sie werden diese Autos nicht verkaufen. Und da weiß man nicht.
Und da ist eben genau die Trump, also daran hat sich jetzt eine so Twitter-typische Twitter-Debatte entzündet oder Ex, und ich frage mich manchmal, warum ich mir das überhaupt noch anschaue. Aber natürlich von den Accounts, die normalerweise gegen das Impfen und gegen Unterstützung für die Ukraine sind, ist dann sofort gekommen, das sieht man wieder, wie die Systemmedien alle lügen, weil in Wirklichkeit hat er nur über die Autoindustrie gesprochen und das wird ihm jetzt ausgelegt, als wäre jemand, der es auf ein Blutbad anlegt. Was angesichts dessen, dass er schon einmal einen Aufstand gegen seine Abwahl abgezettelt hat, bei dem er es totgegeben hat, ein bisschen rührend ist, aber egal. Aber den hat er ja, glaube ich, aus Sicht dieser Leute auch nicht angesehen. Also entweder war es ein Inside-Coup der Demokraten oder das ist ja alles im weiten Universum des Verschwörungsdenkens ist ja vieles möglich. Aber es ist in dem Fall tatsächlich interessant. Man kann einwenden, ja, auch unsere Medien haben einer vom anderen auch geschrieben, man hätte das zumindest erwähnen können, dass es in einem auch so deutbaren Kontext erfolgt ist. Ich habe es gehört und habe mir gedacht, ja, das ist der Klassiker, dass da wieder eine Fehlzündung, so wie er zwischendurch, ich weiß ja, der spricht über was auch immer, Außenpolitik, dann fällt er am Ei, dass er, keine Ahnung, in Wisconsin die Vorwahl gewonnen hat, dann redet er über das, dann redet er über nukleare Bewaffnung und dann erzählt er vom besten Schokoladekuchen oder sowas. Also es ist ja teilweise nicht ganz in seiner Entscheidungsgewalt, worüber er spricht, sondern das ist was da gerade vom Zufallsgenerator ausgeworfen wird. Und es gibt halt Themen, die treiben ihn immer um, also wie unfair, also die Wahl und so weiter. Ich glaube, dass er ursprünglich zumindest nicht ernsthaft geglaubt hat, dass er die Wahl gewonnen hat. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob das nicht mit Autosuggestion und beginnendem neurologischen Zerfall inzwischen tatsächlich seine Überzeugung ist. Aber dass du sowas einwirfst zwischendurch, genau, also das wäre nicht ganz, also dass er sowas einwirft, das wäre nicht Trump-untypisch. Er hätte genauso gut zwischendurch über die Autoindustrie und dann sagen können, dass Windkraftwerke alle Vögel auf der Welt ausrotten werden und das wird furchtbar und dann wieder über Autos reden. Das wäre ihm zuzutrauen. Das augenzwinkernde Spielen mit einem Blutbad, wenn er abgewählt wird, was ja nur Betrug sein kann, weswegen dann die Patrioten Grund haben, wie verrückt um ihr Land zu kämpfen, um ihn zu zitieren. Also man kann sagen, wenn man es medienkritisch sagt, mehr Kontext wäre richtig gewesen, aber in Kenntnis Donald Trumps, dass er da ausschließlich metaphorisch ein Handelsbilanz-Bloodbath gemeint hat, da war immer, würde ich jetzt nicht viel Geld drauf setzen. Aber man wird es auch nie beleben können, weil man, und das ist vielleicht die gute Nachricht, nicht ins Hirn von Donald Trump richtig reinschauen kann.
Ja, das stimmt. Was auch derzeit anders probiert wird, ist, in seine Bilanzen zu blicken. Denn er müsste nämlich eigentlich, um in einem Bezugsprozess eine Garantie hinterlegen zu können, 450 Millionen Euro, Dollar, eine Garantie hinterlegen können. Und das schafft er dieser Tage ja auch nicht. Also der Blick in die Bilanzen, da ist es offenbar ähnlich leer wie zwischen den Ohren manchmal. Ja, auch spannend. Trump schreibt einfach nach wie vor weiter Schlagzeilen.
Ja, aber du kannst auch nicht oft genug sagen, all das bedeutet gar nichts für seine Wahlchancen, weil er ja auch dem amerikanischen System geschuldet eigentlich nur drei, vier Schlüsselstaaten umdrehen muss und dann einmal mehr. Also ich glaube, die, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Republikaner jetzt über 20 Jahren nicht die Mehrheit der Stimmen gehabt oder 25 sogar. Also das ist immer nur aufgrund des Wahlrechts möglich gewesen. Und das könnte ja auch so sein. Ich meine, was ich sehr empfehlen kann, wenn man es nicht schon kennt und sich ein bisschen ein Bild von der mentalen Verfasstheit des republikanischen Lagers machen will, es gibt einen Satiriker, Jordan Clapper, der für die Daily Show immer wieder Trump-Rallies und ähnliche Kundgebungen besucht und mit den dort Anwesenden spricht. Und man kann wirklich viel lernen darüber, wie Menschen ticken können. Jordan Clapper, Fingers to Pulse heißt sie in der Regel.
Und es ist auch in den Shownotes verlinkt.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Kommen wir von der Weltpolitik nochmal heim ins heimische Strafrecht und zwar in die richtig schönen Seiten des Strafrechts, wo es nicht um Korruption und andere, würde man sagen, Teiloffizialdelikte geht, sondern um einen Fall am Landesgericht Eisenstadt. Dort wurde nämlich dieser Tage ein Mann zu 4 Jahren Haft verurteilt und zwar wegen gewerbsmäßigen Diebstahl. Und falls Sie sich fragen, was kann man stehlen oder muss man stehlen, um so eine Haftstrafe auszufassen? Es handelt sich dabei um ca. 250 Stück Weinflaschen, die in Summe rund 200.000 Euro Mindestwert, sagt man ein Gutachter, wert waren. Und ich habe da im Kurier einen wunderbaren Satz aus der Verhandlung gefunden. Der damals noch Angeklagte sagte dann zur Richterin, ich will nichts mehr dazu sagen, nehmen Sie es nicht persönlich. Also, ja, super, man verteidigt sich noch nicht mehr, man sagt, nehmen Sie es nicht persönlich, ich bin jetzt fertig, abgeschlossen damit.
Ja, ich glaube, der Sachverhalt war auch ein bisschen klar. Also
der Mann hatte Spielschulden, hat auf dem Weingut gearbeitet, hatte es relativ leicht dabei, die Flaschen über einen Zeitraum auch von mehreren Monaten hinaus zu schaffen. Das ist natürlich auch in der Strafbemessung noch einmal etwas, was es nach oben treibt. Lange Tatdauer, aber einfach trotzdem, ich sage nichts mehr, nehmen Sie es nicht persönlich. Köstlich.
Ja, ist ein guter Satz. Aber erstens, man könnte auch sagen, ein weiterer Beleg dafür, was Glücksspiel an Konjunkturbelebung an den österreichischen Gerichten auslöst. Also man weiß nicht genau, auf welchem Glücksspiel er hängen geblieben ist, aber im österreichischen Durchschnitt wäre Automat nicht ganz unwahrscheinlich. Und wenn man doch erstaunlich, dass du relativ wenigen Flaschen doch so viel Schaden erzeugen kannst. Und ich kann dazu sagen, ich kenne sogar den betroffenen Winzer persönlich. Werde jetzt den Namen nicht nennen, es wird einen Grund haben, warum man das nicht offiziell haben will. Aber der hat natürlich, weil der gehört auch in die Liga, die halt durchaus international unterwegs sind. Und da versucht man sich natürlich auch zu orientieren. Was sind so die Benchmarks? Was sind die Besten? Und oder gelten als die Besten? Und kann man da selber mit? Und so weiter. Und außerdem ich verrate dein gut gehütetes Geheimnis der Branche, sehr viele Winzer trinken auch privat gerne einen Wein. Und das haben dann die Liquideren von denen oft einmal liquide Schätze im Keller. Und es war eben die Privatsammlung eher, es war nicht die, weil auch mit den teuersten burgenländischen Weinen einen Schaden von einer Viertelmillion Euro zu erzielen, brauchst dann doch einen Transporter. Aber da war ein bisschen was vorhanden und dadurch, dass das eben wie so oft nicht ganz penibel irgendwie alles aufgeräumt war, aber sauber inventarisiert, das war jetzt das Glück des Winzers. Dadurch konnte er genau belegen, was war da, was ist weg. Und die Versicherung in solchen Fällen war dann baff. Wir hatten aber vor, ich glaube, 2 Jahren gab es eine Welle, wo es, glaube ich, 3 oder 4 Restaurants in Österreich erwischt hat, wo auch professionelle sauteuer Weindiebe gekommen sind. Die haben es dann wahrscheinlich nicht verspielt, das Geld, sondern möglicherweise gleich im Trust des, keine Ahnung, Saudi-Scheichs, für den sie das geflattert haben, investiert, wenn sie gescheit waren.
Ja, zum Preis des burgenländischen Weins kann ich dir erzählen, ich war mal auch in jenem Ort, wo gestohlen wurde, als Bundeswehrsoldat im Assistenzeinsatz stationiert, und da waren wir dann auch am örtlichen Volksfest, der hat mir einen Spritzer bestellt und die Kellnerin meinte, groß oder klein, und ich habe gesagt, na schon groß, was, die Mann ist 18 Jahre und hat nur eine gewisse körperliche Kraft, und dann hat sie 10 Euro verlangt und ich habe mir gedacht, boah, das ist irgendwie teuer, und dann ist sie allerdings mit einer 10 Liter Gießkanne Spritzer gekommen.
Ja. Auch im Burgenland der gebräuchliche Spruch. Na, früher haben wir sie die Spritze in der Mischmaschine gemacht. Der ist nicht metaphorisch gemeint. Oder zumindest nicht immer.
Ja, nach wie vor metaphorisch gemeint ist der Palmesel. Pardon, der Palmesel. Ich habe mir jetzt nachgeschaut. Der bekommt einen Blumenstrauß, der längst Schlafende in der Familie in der Früh, ins Bett gelegt als Palmesel. Und da sind allerdings Brennnesseln untergemischt. Das heißt, man ist dann wirklich, auch wenn man gut ausgeschlafen hat, dann definitiv noch einmal richtig munter. Also sollten Sie diesen Brauch, den wir letzte Woche kurz angesprochen haben, praktizieren wollen, hier ein Tipp zur Güte. Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Würdest du es machen?
Nein, Brennnessel soll ja sehr gesund sein.
Ja.
Ich habe unlängst irgendwo eine Nachricht gelesen, dass jemand einen Fallschirmabsturz überlebt hat, weil er eigentlich Pech im Pech in einem Feuerameisenbau gelandet ist, aber dann Glück im Pech durch die über 300 Bisse dieser hochaggressiven und hochgiftigen Tiere wurde der Adrenalinpegel offensichtlich so in die Höhe getrieben, dass die Person tatsächlich den Absturz überlebt hat. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich möchte das jetzt nur so als kleine Girlande an den Schluss noch heften. Also vielleicht auch Ostersonntag einfach, ich weiß nicht, wo man Feuerameisen bei uns findet, wahrscheinlich müssten wir ins Haus der Natur Salzburg oder sowas.
Ja, falls das dann vielleicht sogar gratis möglich ist, das erfahren Sie nächste Woche, wenn wir das Ergebnis von Kai Michael Dankl und Bernhard Dauinger besprechen. Eins, zwei, sage ich nichts mehr, sagst du noch was?
Nein, ich bin fertig. Danke.
Tschüss und schleicht euch!